ARD.
Welt macht China.
Also ich selber hatte da das Beispiel, dass jemand in der U-Bahn sich wirklich demonstrativ weggesetzt hat. Vermutlich, weil die Person Angst hatte, dass ich also quasi Covid frisch aus China mitgebracht haben könnte.
Eine Situation, wie sie zigmal zu Corona-Zeiten passiert ist. Aber antichinesischer Rassismus existiert nicht erst seit der Pandemie.
Ein Nachbar neben uns hat häufig darüber beschwert, dass wenn wir kochen, dieser Geruch von chinesischem Gericht ist für ihn so ekelhaft. Deswegen hat er häufig so Zettel auf unsere Tür geklebt. Und am Ende hat er so eine Messer geholt und versucht mit diesem Messer uns zu bedrohen.
Bedrohungen sind nur eine mögliche Eskalationsstufe in Sachen Alltagsrassismus. Es geht von Verspottung des Aussehens und der Sprache bis hin zu dem Vorurteil, dass chinesischstämmige Menschen angeblich besonders gehorsam seien. Der antichinesische Rassismus in Deutschland reicht weit in die Geschichte zurück. Vor genau 80 Jahren während des nationalsozialistischen Terrors bekam die kleine chinesische Community in Hamburg diesen Rassismus brutal zu spüren.
129 chinesische Männer werden verhaftet, monatelang in Fuhlsbüttel, im Gestapo-Gefängnis dort inhaftiert und misshandelt und gefoltert, muss man wirklich sagen.
In dieser Folge von Welt macht China schauen wir auf die sogenannte Chinesenaktion damals in Hamburg. Wir fragen aber auch, woher kommen bestimmte Vorurteile gegen chinesischstämmige Menschen? Und wie sehr sind sie in der deutschen Geschichte verwurzelt? Warum halten sie sich bis heute? Ihr hört Welt macht China. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Ich heiße Joyce Lee.
Und Parallelstraße dahinter, der Hamburger Berg, sind damals das Chinesenviertel in Hamburg gewesen. Aber das ist schon um einiges her und das haben wir auch nicht mehr, denn vor gut 80 Jahren hatten wir eine nicht so ganz tolle
Wir fangen unsere Welt nach China-Folge diesmal in Hamburg an, genauer gesagt im Stadtteil St. Pauli, ganz in der Nähe der Reeperbahn. Und was wir da jetzt hören, ist eine Stadtführung für Jugendliche. Ruth Kirchner, du hast diesen Audioschnipsel für uns aufgezeichnet und du bist jetzt bei mir im Studio. Hi Ruth.
Hallo Joyce.
St. Pauli, Reeperbahn, da denken wir jetzt erstmal an Prostitution, Sexkinos, Table Dancing, aber nicht an Chinesen, Migration und die Nazizeit.
Ja, richtig, aber in den Seitenstraßen der Reeperbahn, genauer gesagt in der Schmuckstraße, da gab es vor 100 Jahren eine chinesische Community. Das war ziemlich einmalig damals in Deutschland. Das war zwar jetzt keine große Chinatown, wie man das vielleicht aus New York oder San Francisco damals auch schon kannte, aber doch eben eine Community, die dort eine neue Heimat gefunden hatte.
Und wer waren diese Leute?
Ja, in der Schmuckstraße lebten also in den 1920er, 1930er Jahren so etwa 100, vielleicht auch mal 150 chinesische Männer. Es waren alles nur Männer, denn die waren zumeist früher Seeleute gewesen und hatten auf deutschen Dampfschiffen gearbeitet. Als Heizer hatten sie dort oft Kohlen geschippt. Das war ein echter Knochenjob. Auch als Bordwäscher haben viele gearbeitet und einige haben sich dann in den 1920er Jahren eben in Hamburg niedergelassen, im Hafenviertel St. Pauli, vor allem eben in dieser Schmuckstraße. Warum ausgerechnet dort? Ehrlich gesagt, das weiß keiner so genau.
Es muss irgendeinen ersten Pionier gegeben haben und es entstehen dann nach und nach sehr schnell 2, 3, 4, 5 chinesische Gaststätten, okay, in denen sich auch dann die chinesischen Seeleute, sobald sie in den Hafen kommen, sofort begeben. Dort können sie einigermaßen authentisch kantonesisches Essen zu sich nehmen. Es gab auch keine große Werbung für diese Lokale, weil sich nur ganz wenige Hamburgerinnen und Hamburger schon in diese Gaststätten trauten.
Ja, wen wir da hören, das ist Lars Amender. Er ist Historiker und er erforscht die Geschichte der chinesischen Community in Hamburg schon seit vielen, vielen Jahren. Und er hat mich durch die Schmuckstraße geführt und auch durch die angrenzenden Straßen des damaligen Chinesenviertels in St. Pauli, wo es damals neben diesen chinesischen Lokalen auch chinesische Wäschereien gab und Unterkünfte für Seeleute. Und von der Schmuckstraße läuft man dann in die Straße Große Freiheit. Das ist ein bekanntes Vergnügungsviertel in Hamburg und eben weiter zur Reeperbahn.
Aber sieht man denn noch, dass da früher ja eine chinesische Community gelebt hat?
Also wenn man so durch die Schmuckstraße läuft, sieht man davon gar nichts mehr. Also an den Häusern kann man es gar nicht mehr sehen. Aber es gibt seit einigen Jahren eine Gedenktafel und es gibt ein paar Stolpersteine, die an die Verfolgung der Chinesen während der Nazizeit erinnern, vor genau 80 Jahren. Und in der Großen Freiheit, das ist die Straße ja gleich um die Ecke, da prangen heute die Schilder vom Dollhaus. Das ist so ein ganz typisches St. Pauli Strip- und Table-Dancing-Lokal. Früher war da das neue China drin, ein großes, sehr bekanntes Tanzlokal. Das war auch bei Hamburgern beliebt und da wurde in den 1920er Jahren sehr ausgelassen gefeiert. Von Chinesen und von Hamburgerinnen und Hamburgern.
Wie haben denn die Hamburgerinnen und Hamburger die chinesischen Migranten damals aufgenommen? Also was weiß man darüber?
Also es gab zum einen etwa in der Großen Freiheit diese Tanzlokale, die auch eben ganz beliebt waren. Aber Lars Amender, der Historiker, hat mir erzählt, dass es damals auch schon eine Menge Vorurteile gab. Den Kindern auf St. Pauli wurde etwa von ihren Eltern gesagt, sie sollen nicht zu den Chinesen gehen. Die Kinder sind dann sozusagen als Mutprobe durch die Schmuckstraße gelaufen, durch diese doch eher etwas dunkle, eng bebaute Straße. Und es gab natürlich auch eindeutig rassistische und kolonial geprägte Vorurteile. Zum Beispiel hieß es damals, dass Chinesen auf den Dampfschiffen besser als Heizer arbeiten können als Deutsche, weil sie angeblich hitzebeständiger seien, was natürlich totaler Blödsinn ist. Mhm. Es gab Rassismus und Ressentiments auch in der Arbeiterbewegung, was aber auch daran lag, dass diese chinesischen Seeleute deutlich weniger Heuer bekommen haben, also deutlich weniger Lohn als die deutschen Seeleute. Und das führte natürlich zu wirklich einer ganzen Menge Unmut. Und es gab auch damals schon diese Vorstellung, dass chinesische Arbeiter genügsam sein, völlig unpolitisch. Und dann, speziell jetzt auf die Schmuckstraße bezogen, gab es so Vorstellungen, dass da große Opiumhöhlen in diesen Kellerwohnungen seien oder dass es da ganze Tunnel, Schmugglertunnelanlagen gäbe, die von der Straße bis in den Hafen führten. Auch das ein totales Fantasiegespinst. Aber Lars Amender sagt auch, die Haltung der Hamburgerinnen und Hamburger sei gar nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen.
Ja, es gab so eine Bandbreite zwischen auch deutlicher Ablehnung bis zu auch so einer Art Faszination gegenüber einer unbekannten Kultur. Und wir wissen auch aus verschiedenen Einzelfällen, dass Hamburger Hafenarbeiter oder auch Seeleute, das weiß ich von einer Frau, die mit einem Chinesen ein Kind hatte in der Schmuckstraße hier, wo ihr Vater, das muss Ende der 1930er Jahre gewesen sein, also inmitten der NS-Zeit, inmitten der NS-Rassenpolitik und auch Verfolgung von Jüdinnen und Juden, chinesische Seeleute zu sich nach Hause zu Kaffee und Kuchen eingeladen hat. Das war natürlich eine sehr starke symbolische Geste. Das gab es auch.
Also Lars Amender hat jetzt gerade was von Rassenpolitik und Verfolgung gesagt. Und da finde ich das jetzt erstaunlich, dass es in der NS-Zeit ja bis in die 1930er Jahre immer noch eine chinesische Community in Hamburg gab.
Ja, ehrlich gesagt hat mich das auch überrascht. Also ich habe gelesen, dass es durchaus auch chinesischstämmige Menschen gab, die dann versucht haben, Deutschland zu verlassen. Aber es gab auch noch Mitte der 30er Jahre Chinesen, die nach Hamburg gekommen sind. Ein Hongkong-Chinese zum Beispiel, der dann in St. Pauli ein neues China-Restaurant eröffnet hat. Er hat das damals auch so genannt, das China-Restaurant. Es war schon so, dass die Chinesen in der Hansestadt sehr, sehr genau kontrolliert wurden von der Polizei und dass die schon sehr stark überwacht wurden und dass eben auch dann der Verfolgungsdruck deutlich zugenommen hat. Vor allen Dingen dann 1941 nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor. Denn danach hat die damalige Chinesische Republik dem Deutschen Reich den Krieg erklärt. Und in Nazi-Deutschland hieß das, dass nun auch die Chinesen verstärkt verfolgt wurden oder eben auch das Land verlassen mussten oder irgendwie selbst versucht haben zu fliehen. Und dann eben die große Verhaftungswelle, diese sogenannte Chinesenaktion am 13. Mai 1944 durch die Gestapo, also genau vor 80 Jahren. Und damit war das Ende von diesem Chinesenviertel in St. Pauli besiegelt. Verantwortlich dafür, für diese Chinesenaktion, war damals ein gewisser Erich Hanisch. Er war leitender Gestapo-Beamter, war bei der SS. Und Lars Amender hat mir erzählt, dieser Erich Hanisch war zuvor in Polen gewesen und hatte dort Deportationen in Todeslager organisiert.
Also Erich Hanisch kommt 1943 nach Hamburg zurück. Er ist radikalisiert als Täter des Holocaust und nimmt dann auch vor allem die kleine Gruppe der chinesischen Migranten in den Blick und auch schon Partnerin von Chinesen. Und führt deshalb am 13. Mai 1944 die sogenannte Chinesenaktion durch. 129 chinesische Männer werden verhaftet, monatelang in Fuhlsbüttel, im Polizeigefängnis, im Gestapo-Gefängnis dort inhaftiert und misshandelt und gefoltert, muss man wirklich sagen. Der offizielle Vorwand war eine Art Feindbegünstigung, weil chinesische Migranten hier in Hamburg Landsleuten geholfen haben sollen, über die Türkei wieder in britische Dienste, also den Kriegsgegner Deutschlands, zurückzukehren. Aber das war ein klarer Vorwand, weil dieser Rassismus der NS-Täter, Gestapo-Beamten wie Erich Hanisch ganz offenkundig ist.
Also eindeutig Rassismus, sagt Historiker Lars Amender. Nach dieser Verhaftungswelle weiß man, was aus den Menschen geworden ist?
Ja, die Tochter von einem der Verhafteten hat vor einigen Jahren erzählt, was ihrem Vater angetan wurde.
Also mein Vater wurde mit den anderen Chinesen dann zuerst nach Fuhlsbüttel gebracht und wurde da verhört. Und da hat mein Vater mir auch so einige Sachen erzählt, das nennt sich dann verschärftes Verhör. Der wurde dann auch geschlagen und seine damalige Verlobte, die war im Nebenraum und musste alles mit anhören und hat auch die Schläge gehört. Und die hat mir das dann auch erzählt, also dass er dann blutüberströmt war. Und sie haben aber auch nichts erfahren. Es war ja auch nichts. Er hat ja auch gar nichts getan. Die Chinesen mussten dann, so wie mein Vater mir erzählte, morgens dann also da ein Fußbild im Hof stehen und mussten dann also bis auf die Unterhose sich ausziehen, wurden dann mit kaltem Wasser übergossen. Es war ja praktisch auch eine kühlere Zeit. Und mussten so lange stehen bleiben, bis sie umgefallen sind.
Das ist Marietta Solti, die Tochter von Chong Tin Lam. Er war in den 1930er Jahren nach Hamburg gekommen, ist in den 1980er Jahren dort auch gestorben. Seine Tochter ist vor 3 Jahren gestorben. Diese Aufnahme von ihr stammt aus einem Dokumentarfilm über diese sogenannte Chinesenaktion. Der Film von Bertram Rothermund heißt Bis die Gestapo kam. Und Marietta Solti erzählt darin sehr eindrücklich von ihrem Vater und den Verhaftungen. Wir wissen, dass an den Misshandlungen und der Folter damals einige dieser chinesischen Migranten vermutlich bereits im Gefängnis gestorben sind. Etwa 60 bis 80 von ihnen wurden dann in ein Gestapo-Lager im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg gebracht und mussten dort unter wirklich katastrophalen Bedingungen Zwangsarbeit machen. Und nach den Recherchen von Lars Amender haben mindestens 17 diese Zeit nach der Massenverhaftung nicht überlebt. Für einige von ihnen gibt es eben heute Stolpersteine in der Schmuckstraße, um eben an sie zu erinnern.
Aber was ist dann mit denjenigen, die das Ganze überlebt haben? Was ist mit ihnen nachher passiert?
Also nach Kriegsende sind einige von denen dann, die diese Verhaftung und die Lagerhaft dann überlebt haben, nach China zurückgekehrt. Also das war dann in den späten 1940er Jahren, noch vor der Gründung der Volksrepublik. Die sind dann aus dem Nachkriegsdeutschland, so muss man sich das vorstellen, in einen Bürgerkrieg zurückgekehrt. Und es gab aber auch 30 der Überlebenden, die sind damals in Hamburg geblieben. Darunter eben auch Chong Tin Lam, also der Vater von Marietta Solti. Aber sie erinnert sich auch daran, welche Nachwirkungen diese lange Haft für ihren Vater hatte.
Mir ist nur als Kind auch schon aufgefallen, weil ich ja sehr oft immer auf Besuch bei ihm war, dass er also praktisch ein ganz veränderter Mensch war. Er hat kaum noch geredet, ich kannte ja kein Chinesisch. Er hat also praktisch kaum noch Deutsch geredet, er wollte mit mir gar nicht mehr Deutsch reden. Und man verstand noch was gar nicht mehr. Also er hat dann langsam nach und nach die deutsche Sprache verloren. Also er war wirklich ein gebrochener Mann, anders kann ich mich jetzt nicht ausdrücken. Er war wirklich also vollkommen verändert, er war keine Lebenslust mehr drin.
Ja, aber trotzdem hat Chong Tin Lam dann nach dem Krieg ganz in der Nähe der Schmuckstraße weiter ein Lokal geführt, das Hongkong Hotel. Später hat die Tochter das übernommen bis zu ihrem Tod vor 3 Jahren. Es gibt diese Kneipe übrigens heute noch. Sie ist eine populäre Bar, die am Wochenende rund um die Uhr geöffnet hat. Aber diese Zeit nach 1945, das war für die Überlebenden und ihre Angehörigen eine wirklich harte Zeit. Sie haben für Wiedergutmachung, für eine Form der Entschädigung gekämpft, auch vor Gerichte. Aber das ist immer abgelehnt worden. Da hieß es damals, dass diese Verhaftungen, ja, dass das normale polizeiliche Tätigkeit gewesen wäre. Und damit wurden diese Wiedergutmachung oder Entschädigungsanträge abgelehnt. Und das war natürlich für die Überlebenden, auch für den Vater von Marietta Solti, total bitter.
Ja, das macht das Ganze auch umso tragischer und das Ganze ist ja auch sehr bedrückend. Ruth, du kommst ja selbst aus Hamburg. Welchen Stellenwert hat diese Geschichte der chinesischen Community für dich?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon bis vor kurzem ehrlich gesagt gar nichts gewusst. In der Schule kam die deutsche Kolonialgeschichte und auch die Einwanderungsgeschichte nicht vor im Unterricht. Und deshalb finde ich das jetzt umso spannender herauszufinden, was damals passiert ist, was eben Historiker wie Lars Amenda und das St. Pauli-Archiv, mit dem er zusammenarbeitet, das ist so eine gemeinnützige Stadtteilinitiative, was die über die letzten Jahre ausgegraben haben.
Danke, Ruth. Den Link zu den Infomaterialien des St. Pauli-Archivs packen wir euch in die Shownotes und die ausführlichen Recherchen zu der chinesischen Community sind dort online abrufbar, auf Deutsch und auch auf Chinesisch übrigens. Und jetzt machen wir einen Riesensprung von Hamburg vor 80 Jahren in die Gegenwart. Eben haben wir von Ruth Kirchner gehört. Es gab 1944 so um die 100 chinesischstämmige Menschen, die auf St. Pauli gelebt haben. Heute sind es hunderttausende Menschen mit chinesischer oder auch asiatischer Einwanderungsgeschichte, die in Deutschland leben. Viele erleben auch heute Diskriminierung und Rassismus und darum geht es jetzt. Gleich hören wir Stimmen von Betroffenen. Ihnen ist allerdings sehr wichtig, dass sie nicht auf diese Rassismuserfahrungen reduziert werden und als Opfer gesehen werden. Wichtig auch, es ist nie leicht, über rassistische Erfahrungen zu sprechen. Viele unserer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel mit Kawai Chung gesprochen. Sie ist Mitarbeiterin der Uni Trier.
Man fängt meistens mit dem Äußeren an, mit Augen nach hinten ziehen oder auch Schneidezähne zeigen. Durch rassistische Karikaturen haben alle chinesischen Menschen übergroße Schneidezähne und ich angeblich dann auch. Natürlich fiel die Hautfarbe, weil ich auch angeblich gelber aussehe als weiße Deutsche.
Um solche Erfahrungen näher zu beleuchten, bin ich jetzt mit Kin Yi-Ha verbunden. Er ist Kulturwissenschaftler an der Universität Tübingen und beschäftigt sich unter anderem mit Asian German Studies. Hallo Kin Yi.
Ja, hallo Joyce, vielen Dank für die Einladung.
Diese Karikaturen, von denen Kawai Chung eben gesprochen hat, woher kommt eigentlich dieses Bild, wie Chinesen und Chinesinnen angeblich aussehen?
Diese Bilder sind ja in der europäischen Neuzeit ja entstanden, wo dann auch der Kulturkontakt zwischen Asien und Europa vor allem zunächst durch Handelsreisen und sogenannte Entdecker intensiviert wurde. Und die hatten natürlich einen ganz, ganz spezifischen Blick auf die Menschen und die Kulturen, die sie dort im asiatischen Raum vorgefunden haben. Aus diesem breiten Spektrum an von verschiedenen Wahrnehmungen hat sich im kolonialen Kontext ein ganz bestimmtes Bild herauskristallisiert. Das heißt, wie alle Bilder, wie alle Stereotypen, basiert das Ganze ja auf Verallgemeinerung. Und Stereotype bilden halt bestimmte gesellschaftliche Funktionen halt ab. Und im Zuge des Kolonialismus hatte man ein ganz starkes Gefühl der eigenen europäischen Überlegenheit gegenüber anderen Kulturen, natürlich auch gegenüber den Kulturen, die im asiatischen Raum bestanden. Es gab das Interesse, Asien auszubeuten und eine Rechtfertigung dafür war, dass diese nicht nur kulturell überlegen war, sondern auch sozusagen rassentheoretisch eben nicht auf dem Niveau der Europäer waren und dementsprechend spielten dann auch diese negativen Rassenmerkmale, die konstruiert wurden, dann eine entscheidende Rolle, um halt vor allem am Beispiel des chinesischen Anderen der eigene Überlegenheit aufzuzeigen, indem halt dann die Anderen nicht nur kulturell, sondern auch körperlich abgewertet wurden. Mhm. Und dass diese Bilder, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben mit der gelben Haut, aber vor allem auch diese mit den Schneidezähnen, die ja eine gewisse Aggressivität und auch eine gewisse Animalisierung des anderen aufzeigen, waren ja vor allem wichtig, um die eigenen kolonialen Aggressionen, die im 19. und 20. Jahrhundert für die Kolonialisierung Asiens wichtig waren, auch eben als eine Art Verteidigung von europäischen Interessen auszulegen und nicht als eine Strategie der Eroberung und Beherrschung von nicht-europäischen Räumen.
Das heißt, dass man die anderen als Bedrohung dann konstruieren wollte. Kurze Erinnerung, Deutschland hatte ja damals eine Kolonie in China bis 1919. Die war an der Ostküste von China, das ist das heutige Qingdao. Jetzt nochmal Ja, zurück zum Aussehen. Da müssen wir uns nochmal einen anderen Punkt anschauen. Wenn es um Rassismuserfahrungen geht, dann machen chinesische Frauen und auch Frauen aus anderen ost- und südostasiatischen Ländern nochmal andere Erfahrungen. Das hat uns Nile erzählt, Journalistin und Moderatorin in Hamburg.
Ost- und südostasiatische Frauen und damit chinesische Frauen sind mit einer besonderen Verschränkung von Rassismus und Sexismus konfrontiert. Für ost- und südostasiatische Frauen können diese Diskriminierungsformen also gar nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Den Frauen wird eine gewisse Hypersexualität zugeschrieben, also dass sie besonders sexuell, aber auch devot, unterwürfig und verfügbar sind. Ein Bild, was sich da verankert hat, ist da das der zarten Lotusblume.
Nile hat sich viel mit Medien und Popkultur beschäftigt und sich Narrative über asiatische Frauen angeschaut, aber wirklich gut kommen die dabei nicht weg.
Kulturprodukte und vor allem auch Popkultur, von Theaterstücken über Filme bis hin zu Serien, spielen eine andauernde Rolle bei der Verfestigung dieser sexistisch-rassistischen Vorurteile. Zu nennen wäre da die Oper Madame Butterfly, der Auftritt einer vietnamesischen Prostituierten im US-amerikanischen Kriegsfilm Full Metal Jacket, oder die Rolle der Nagini im Harry-Potter-Film Fantastische Tierwesen. Nagini ist da die einzige ostasiatische Frau im ganzen Film. Und durch einen Fluch kann sie sich von ihrer menschlichen Form in eine Schlange verwandeln. Und Harry-Potter-Fans werden es wissen, Nagini ist die später treu ergebene Schlange des Faschisten Lord Voldemort.
Ost- und südostasiatische Frauen werden also oft als unterwürfig und sexualisiert dargestellt. Aber wie sieht es bei den Männern aus?
Was für mich belastend war, war vor allem, wie ich als Junge oder als asiatischer junger Mann damit konfrontiert wurde, als nicht männlich wahrgenommen zu werden oder halt, wie ich eigentlich gar nicht so aussprechen, um ehrlich zu sein, aber da gibt es so gewisse Vorurteile über Unmännlichkeit von Asiaten.
Gehört haben wir eben De Fu Lor, IT-Berater in Berlin. Er ist in Worms aufgewachsen. Kiniha, asiatische Frauen werden hypersexualisiert dargestellt. Asiatischen Männern wird die Sexualität und auch die Männlichkeit abgesprochen. Warum ist das so?
Ich denke, dass es sehr stark damit zusammenhängt, dass auch dieses Stereotyp, nämlich das Bild des schwachen, unterlegenen asiatischen Mannes, ebenso kolonialrassistische Hierarchien im westlichen Blick reflektiert und abbildet. Das heißt, dass dadurch auch eine gewisse Weltordnung kulturell eingehegt und eingepflegt wird. Damit können wir auch wiederum diese rassistischen Vorurteile mit den eigenen Weltbildern in Zusammenhang bringen, sodass sie halt keine Widersprüche ergeben. Und dieses Stereotyp des schwachen, unterlegenen Mannes ist ja nicht das einzige Stereotyp, was asiatische Männer in Europa oder in einer weißen Kultur haben. Es gibt ja auch das Bild des grausamen, hinterhältigen, besonders bösartigen Intelligenzbestie oder das Bild der unmenschlichen und bedürfnislosen Arbeitsmaschine, die halt ja auch sehr weit verbreitete Klischees in Europa und darüber hinaus darstellen. Und ich denke, dass diese Stereotype vor allem auch bestimmte Interessen letzten Endes abbilden.
Also das fängt ja alles schon in der Kindheit an. Ne? Also wenn ich zum Beispiel an meine Kindergartenzeit zurückdenke, da gab es dieses Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und mir ist es echt unangenehm, das zuzugeben, aber ich habe das Lied tatsächlich auch selbst mitgesungen. Und obwohl ich als Kind eigentlich auch schon damals ein total seltsames Gefühl hatte, aber ich wusste eben nicht, warum. Das heißt, irgendetwas stimmt ja nicht mit dem Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass, oder?
Es gibt auf jeden Fall sehr starke Kritik dran, die ich auch gut nachempfinden kann, dass man halt im Zuge der Integration auch sich genötigt sieht, Sachen mitzumachen, die vielleicht gar nicht so lustig sind und die man vielleicht auch innerlich eher ablehnt. Das zeigt ja auch diese Widersprüche des Integrationsprozesses halt auf. Ne? Vor allem dann, wenn es darum geht, deutsches Kulturgut zu pflegen, die selber einen diskriminierenden Hintergrund haben und zu einem Shaming bei also den Betroffenen halt führt. Das Lustigmachen wird ja im Lied dadurch erzeugt, dass halt in jeder neuen Strophe ein Vokalaustausch stattfindet und dadurch ein vermeintlich lustiger, komischer Unsinn entsteht. Ne? Und das ist anscheinend irgendwie auch der große Reiz dieses Liedes, der ja sehr, sehr populär geworden ist und auch als Schlager-Varianten in Deutschland Karriere gemacht hat. Wenn wir uns auf den Liedtext uns konzentrieren, dann lesen wir dort, dass da drei Chinesen mit einem Kontrabass sind. Und dann kam die Polizei und fragt, was ist denn das? Und dieser Zusammenhang zwischen drei Chinesen und der Polizei wirft natürlich das Problem der Egalisierung und Kriminalisierung auf. Weil, warum soll einfach die Polizei kommen? Nur weil dort drei Chinesen im Kontrabass sind. Und dadurch, dass aber diese Assoziation aufgemacht wird, findet auch eine Kriminalisierung statt. Und die aber darauf basiert, ne, dass diese drei Chinesen einfach nicht hergehören, dass sie ein Fall für die Polizei sind. Das bedeutet aber auch, dass dadurch Menschen fremdgemacht werden, indem sie aus der deutschen Gesellschaft ausgewiesen, ausgebürgert werden. In der Kultursoziologie nennen wir diesen Prozess auch Othering, das heißt Fremdmachen.
Kini, woran denkst du, wenn du an chinesisches Essen denkst?
Oh, ich denke daran vor allem an meine Kindheit, weil meine Mutter ist eine unglaublich begnadete, gute Köchin und bei mir kommen halt ganz, ganz viele Kindheitsgefühle hoch.
Also ich denke an die kantonesische bzw. die südchinesische Küche, weil ich damit groß geworden bin. Also da sind die Gerichte so ganz mild und die behalten da ihre natürlichen Aromen. Kawai Chung aus Trier kennt sich auch mit der kantonesischen Küche aus und wir haben sie vorhin auch schon mal gehört. Sie hat dem Podcast-Team erzählt, ihre Eltern hatten ein Restaurant und die meiste Zeit hatten sie keine Probleme, weil ihre Eltern das chinesische Essen an den deutschen Geschmack angepasst haben.
Wo aber tatsächlich uns Rassismus begegnet ist in der Gastronomie, ist bei Stadtfesten. Also, dass wenn zum Beispiel mal mehr, mal weniger stark alkoholisierte Gäste zu uns kamen, dass die gefragt haben, ob wir auch Hund haben oder ob wir auch Katze im Angebot hätten. Weniger aggressiv und offensichtlich war, wenn jemand im Vorbeigehen die Nase gerümpft und laut gesagt hat, oh, das stinkt schon wieder so nach Glutamat. Und dagegen konnte man halt nichts tun, weil man ja auch seinen Lebensunterhalt damit bestreiten wollte.
Also chinesisches Essen sei ekelhaft und stinke. Und alle, die schon einmal chinesisch essen waren, die wissen, dass das nicht stimmt. Aber warum gibt es dieses Vorurteil?
Durch Falschbehauptungen, unter anderem, dass zum Beispiel Glutamat stinkt. Glutamat stinkt ganz bestimmt nicht. Es ist ein Geschmacksverstärker. Und es ist auch interessant, ne, dass der Verruf von Glutamat laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen doch reichlich übertrieben ist, wenn nicht sogar Fake News. Ich denke, dass dieses negative Vorurteil über chinesischen Essen vor allem auf Unkenntnis und eine Art europäische Provinzialität beruht. So nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das ist ja nicht. Interessant ist ja vor allem auch, dass diese Vorurteile sich im Laufe der Zeit ja sich in ihr Gegenteil verkehrt haben. Ne? Wir wissen, dass diese Images sehr, sehr dynamisch sind und seit Jahrzehnten gibt es ja eine lang anhaltende asiatische Foodwelle, in dem halt genau angefangen mit den China-Restaurants über die indischen Curries und der Thai-Küche bis hin zu den vietnamesischen Pho-Suppen und japanischen Sushis und dem neuesten Trend, nämlich der koreanischen Küche. Also das Asiatische und auch in ihrer Vielfalt, ne, an vegetarischen und veganen Varianten inzwischen für einen Großteil der deutschen Bevölkerung ein sehr, sehr attraktiver, hipper Lifestyle ist, der auch stark kommerzialisiert wurde und auch von westlichen Konzernen entsprechend ausgeschlachtet wird. Und das ist ja doch, finde ich ja vorhin das Interessante, ne, wie sozusagen Bilder sich genau in ihr Gegenteil umkehren können. Und das heißt, wie stark wandelbar sie sind. Und die Frage ist dann, warum wandeln sich bestimmte, ne, Bilder auch wieder?
Das heißt, das chinesische Essen, das wird jetzt ja mittlerweile nicht mehr so negativ konnotiert, wie es eben früher der Fall war. Aber wenn wir jetzt nochmal so, ne, wir haben ja gerade auch über das Aussehen von Chinesischstämmigen geredet und was da die Vorurteile sind, hat sich da etwas geändert?
Es gibt inzwischen ja auch das Bild der Modellminorität, das heißt, ne, dass sie halt Musterschüler der Integration sind, weil sie besonders gut angepasst sein, erfolgreich in der Schule sind, aber auch im Geschäftsleben. Das sind vermeintlich positive Nachrichten und Bilder. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass es für asiatische Menschen auch eine Art Überlebensstrategie darstellt. Ne? Also viele von uns sind ja mit dem Verweis der Eltern aufgewachsen. Du kannst in der deutschen Gesellschaft nur was werden, wenn du besser bist als die Deutschen. Wenn du gleich gut bist, dann werden sie dich niemals nehmen und du hast keine Chance. Und, dieses Gefühl, in der deutschen Gesellschaft nur ankommen zu können, hier etwas zu sein oder sich selber zu sein, indem man halt besonders erfolgreich ist, das ist auch etwas, was dann von den nachfolgenden Generationen, zum Beispiel in der Schule, gelebt wird, indem sie halt besonders viel arbeiten, um schulisch erfolgreich sein zu können. Mhm. Und das hat natürlich auch wiederum starke Nachteile, weil natürlich auch, weil man doch drunter leidet.
Wir haben auch ein Beispiel dafür von De Foulour aus Worms. Den haben wir vorhin ja auch schon einmal gehört. Er hat Kampfsport gemacht, er war gut in Mathe und Physik, er hat Badminton und Tischtennis gespielt und er sagt auch selbst, in gewissen Maßen hat er ja davon auch profitiert, zum Beispiel bei seiner jetzigen Berufswahl.
Aber gleichzeitig hatte ich dann auch irgendwie das Gefühl, dass eben andere Sachen, die mich ausmachen als Persönlichkeit, dann halt eben dann nicht so gesehen wurden, ein bisschen auch nicht so stark eingeschätzt wurden. Und das ist dann für mich da wiederum schwieriger, letztendlich im sozialen Bereich. Ich wollte zum Beispiel im interkulturellen Bereich sehr engagiert und hätte mir auch vorstellen können, da was zu arbeiten. Aber da hatte ich zum Beispiel nicht so viele positive Resonanz bekommen, als zum Beispiel jetzt in der IT jetzt einen Job zu suchen.
Was De Foulour da jetzt gerade erzählt hat, dass Leute sich sozusagen an gewisse Erwartungen anpassen, ist das typisch oder ist das etwas, was häufiger vorkommt?
Es kommt auf jeden Fall sehr häufig vor, dass gerade junge asiatische Menschen in Deutschland natürlich erstmal beruflich erfolgreich sein wollen. Und wenn sie erstmal beruflich erfolgreich sind, dann können sie sich halt auch die Freiheit nehmen, viel, viel stärker ihre eigenen Interessen privat oder auch gesellschaftlich nachzukommen. Ne? Und was ich gerade in der jungen Generation der 20-somethings beobachte, ist, dass diese ja kulturpolitisch, aber auch gesellschaftlich teilweise sehr stark engagiert sind, sich halt sozusagen mit Dingen auseinandersetzen wollen, wofür ihre Eltern zum Beispiel gar keine Zeit hatten, ne? Aufgrund der Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen in Deutschland. Und diese Zuwendung oder diese Hinwendung zu kulturellen und politischen Fragen stellt auch diesen Prozess dar, dass man in Deutschland angekommen ist.
Aber es gibt ja auch Leute, die, sage ich mal, nicht diesen Erwartungen entsprechen. Was löst das in denen aus?
Das ist diese negative Seite dieser vermeintlich positiven Bilder, indem man zum Beispiel diese Erwartungshaltung dann einnimmt, ne, dass alle asiatischen Schülerinnen in der Schule erfolgreich sind, während Leute, die einfach nur normal gut sind, gelten dann schon sozusagen schon als negative Ausnahme und diejenigen, die halt tatsächlich strugglen und in der Schule Lernprobleme haben, aus welchen Gründen auch immer, die sind dann halt mit einem besonderen Gefühl belastet, dass sie nämlich halt Schulversager sind. Das ist gerade in einer Gesellschaft, die solche Erwartungshaltung hat und natürlich auch im Familienbereich, wo natürlich die Eltern besonders enttäuscht sind, für die Betroffenen eine besondere Härte. Und das hat auch teilweise schon zu Selbstmorden geführt. Und das zeigt ja auch, dass diese Integrationserfolge teilweise auch mit starken Kosten verbunden sind.
Wenn man sich das jetzt alles anschaut, ne, was wir gerade in den letzten Minuten gehört haben, was heißt das denn jetzt für asiatisch oder chinesischstämmige Menschen in Deutschland? Also wie gehen wir damit um?
Es ist auf jeden Fall gut, den Menschen in den Vordergrund zu stellen und nicht irgendwie seine kulturelle Herkunft oder das Aussehen und das, was wir damit konnotieren. Wenn wir es halt schaffen, auch noch stärker das Thema anti-asiatischen Rassismus in den Blickpunkt zu nehmen. Und da, denke ich, hat halt zum Beispiel die Politik noch einen langen institutionellen Lernprozess zu bewältigen. 2021, als die Koalitionsvereinbarung der aktuellen Bundesregierung getroffen wurden, wurden alle anderen Rassismusformen benannt und sind damit sozusagen auch in der Politik und in Förderprogrammen implementiert. Anti-asiatischer Rassismus taugt nirgendwo auf. Und das, finde ich, ist schon noch etwas, wo wir es besser machen können.
Vielen Dank, Kini Ha, Kulturwissenschaftler an der Universität Tübingen. An Kini Ha noch die Frage, wie können wir am besten von antichinesischen Vorurteilen wegkommen? Also warum ist es auch wichtig, sich mit antichinesischem Rassismus zu beschäftigen?
Wie wir vor einigen Jahren gesehen haben, während der Corona-Pandemie gibt es halt in der Gesellschaft nach wie vor eine sehr empfängliche Grundlage für antiasiatische Feind- und Fremdbilder. Wie ihr wahrscheinlich noch wisst oder so, wurden in dieser Zeit sehr viele Menschen aufgrund ihres Aussehens und ihrer vermeintlichen Assoziation mit China angegriffen. Und auf der anderen Seite haben wir noch, sind wir noch in einer Gesellschaft, die sich noch sehr, sehr wenig sich mit antiasiatischem Rassismus auseinandergesetzt hat. Das heißt, dass der antiasiatische Rassismus nach wie vor gesellschaftlich weitestgehend unsichtbar und unbearbeitet geblieben ist, obwohl die gesellschaftlichen Auswirkungen sehr, sehr groß sind, wie uns diese Corona-Pandemie gezeigt hat.
Ruth Kirchner, du warst in Hamburg, du hast dir das ehemalige chinesische Viertel dort angeschaut. Was nimmst du aus deinen Recherchen mit?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie Qin Niha. Der Rassismus gegen chinesisch- und asiatischstämmige Menschen in Deutschland wird oft unterschätzt und wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Für mich waren diese Recherchen in Hamburg auch nochmal ein Beleg dafür, dass Einwanderungsgeschichte, auch der deutsche Kolonialismus, weiter aufgearbeitet werden sollte. Denn viele Vorurteile speisten sich damals in Hamburg, aber auch heute aus einem europäischen Überlegenheitsgefühl heraus. Und sich damit weiter auseinanderzusetzen, finde ich total wichtig.
Was bekommt ihr so mit von antichinesischem Rassismus? Erzählt uns von euren Erfahrungen, schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Weltmachtchina in einem Wort, @rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind willkommen. Ja, vielen Dank euch auch für die vielen E-Mails, die ihr uns geschrieben habt. Zuletzt von Maximilian. Er ist gerade für ein Auslandssemester in Taipei und hat sich besonders über unsere Taiwan-Folge gefreut. Veronika fragt, ob wir nicht mal eine Folge über chinesische Serien machen können und wie dort gesellschaftliche Probleme aufgegriffen werden. Danke für die Themenvorschläge und eure E-Mails. Hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns und für alle, die sich für China und künstliche Intelligenz interessieren. Künstliche Intelligenz entwickelt sich ja gerade rasend schnell und in dem KI-Podcast geht es unter anderem um die Frage, wer gewinnt den KI-Wettlauf? Wie weit ist China in Sachen künstliche Intelligenz? Den KI-Podcast gibt es wie unseren Podcast auch, Weltmacht China, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bei dieser Folge von Weltmacht China haben mitgearbeitet Ruth Kirchner, die für uns in Hamburg war, und Fanny Michaelis. Sie hatte zusammen mit Ruth Kirchner die Redaktion. Mitgearbeitet hat auch Zoe Mgu. Vielen Dank an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, an den Historiker Lars Amenda, den Kulturwissenschaftler Qin Yiha, Nile, Kawai Chung, De Fu Luo, Wen Na und Lu Zheng. Und vielen Dank auch an den Filmemacher Bertram Rotermund. Infomaterial zur chinesischen Community in Hamburg und der sogenannten Chinesenaktion der Gestapo von 1944 findet ihr auf der Website des St. Pauli-Archivs. Technik und Ton: Hendrik Fano und David Schöppe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen, Benjamin Eisel, Steffen Wurzel und Marc Krüger. Ciao und bis bald. Ich heiße Joyce Lee.